Ja, guten Morgen. Der Daniel hat ja eine Reihe angefangen über die Einheit, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann dachte ich, naja, ich mache mal was. Auseinandersetzung, Entscheidungen. Oder? Und wir, wie war's? Und wir lernen streiten und wir lernen, wie man streitet und sich dennoch lieben kann. Also ich werde einfach einen Durchgang durch die Apostelgeschichte machen und ein paar Punkten Halt machen, wo es darum geht, dass sie sich gestritten haben, und wir gucken mal drauf, was dann eigentlich passiert ist. Klar ist, die Gemeinde hat zum Ende der Apostelgeschichte immer noch gegeben, sonst wäre die nicht zu Ende gekommen, die Apostelgeschichte. Von daher, ich möchte auch kein falsches Bild von der Apostelgeschichte zeichnen. Es ist eine Geschichte und Bericht davon, wie sich das Evangelium ausgebreitet hat, in einer ziemlich großartigen Weise. Also das, was ich hier sage, ist eventuell nicht der Hauptpunkt der Apostelgeschichte, aber ich finde es trotzdem spannend, mal unter diesem Aspekt gerade der Verbreitung des Evangeliums zuzugucken. Also fangen wir an mit dem ersten Text. Also es wird im Wesentlichen so sein, ich werde heute einfach ein paar Bibeltexte lesen. Das ist ja auch nicht schlecht, wenn man einfach mal ein paar Bibeltexte in der Predigt hört. Und dann werde ich noch ein paar Dinge jeweils dazu kommentieren zu den Texten. Fangen wir an, Apostelgeschichte 1, 14 und 14b und 15. Sie waren alle einmütig beieinander und beteten beharrlich um das Kommen des Heiligen Geistes. Einmal während dieser Zeit stand Petrus auf und ergriff das Wort, und es waren 120 Menschen versammelt. Und dann erzählt er davon, dass, naja, Judas jetzt gestorben ist, er erzählt, wie er gestorben ist, und dass man eigentlich seinen Platz neu vergeben sollte. Und dazu lese ich weiter. Im Buch der Psalmen steht es geschrieben, sein Gehöft soll leer stehen, niemand soll es bewohnen. Dort aber wird auch gesagt, sein Amt soll ein anderer übernehmen. Wir brauchen also einen Ersatz für ihn. Es muss einer von den Männern sein, die mit uns als Apostel zusammen waren während der ganzen Zeit, in der Jesus, der Herr, unter uns gelebt und gewirkt hat. Angefangen von seiner Taufe durch Johannes bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Einer von denen, die alles miterlebt haben, soll mit uns zusammen Zeuge dafür sein, dass Jesus vom Tod auferstanden ist. Die Versammelten schlugen zwei Männer vor. Josef, der auch Barsabbas genannt wurde und den Beinamen Justus trug, und Matthias. Dann beteten sie, Herr, du kennst alle Menschen durch und durch, zeige uns, welchen von diesen beiden du ausgewählt hast. Judas hat uns verlassen, um dorthin zu gehen, wohin er gehört. Wer von ihnen soll an seiner Stelle das Apostelamt übernehmen? Sie ließen das Los zwischen den beiden entscheiden, und es fiel auf Matthias. Darauf wurde er als Zwölfter in den Kreis der Apostel aufgenommen. Mir ist lange Zeit von der Geschichte nur geblieben, dass das besonders fromm war, weil die dann losgeworfen haben und sozusagen eine Entscheidung von Gott sich hergeholt haben, also eine ganz fromme Entscheidung. War aber gar nicht so. Die haben eine ziemlich verengende Vorentscheidung damals getroffen, und ich finde, es war auch eine relativ nüchterne Entscheidung. Also es war gar nicht so fromm, wie ich mir das immer vorgestellt habe, als ich die Geschichte nochmal gelesen habe. Sie haben relativ nüchtern die Entscheidung getroffen. Nämlich nach ziemlich klaren und nachvollziehbaren und auch rational nachvollziehbaren Kriterien. Also es sollte einer sein, der die ganze Zeit bei Jesus, also sie haben sich überlegt, was tun eigentlich Apostel? Apostel sollen bezeugen können, wie das mit Jesus war und insbesondere, dass er vom Tod auferstanden ist. Und genau nach diesen Kriterien haben sie Leute ausgesucht. Und damit haben sie rational eigentlich schon ziemlich verengt, wer dafür in Frage kommt. Da kam nicht die ganze Gemeinde in Frage. Und dann haben sie interessanterweise auch nicht irgendwie sich das aus der Luft kommen lassen, sondern sie sind vor die Gemeinde gegangen. Also 120 Leute waren das anscheinend damals in der Gemeinde. Und diesen 120 Leuten haben sie gesagt, hört mal, das sind die Kriterien. Jetzt guck mal, wer passt auf die Kriterien und wen könnte man dafür nehmen. Und erst gelost haben sie, als dann die letzten zwei übrig blieben nach den Kriterien, wobei interessanterweise die Vorschläge aus der Versammlung kamen. Die kamen auch nicht von den Aposteln oder von der Gemeindeleitung damals, was irgendwie, glaube ich, dasselbe war, sondern die kamen aus der Versammlung raus. Und dann haben sie sozusagen am Ende gesagt, Gott, jetzt zeige uns von diesen beiden, auf die die Kriterien, sehr rationale Kriterien und nachvollziehbare Kriterien passen, jetzt zeige uns, wen wir nehmen können. Nebenbemerkung, wahrscheinlich hätten sie auch wählen können, weil von den beiden kam im Grunde jeder in Frage. Auf jeden hat die Kriterien, haben am Ende die Kriterien gepasst. Also was erstmal auffällt, es sind nicht so ganz vergeistlichte Entscheidungen, die Gemeinde trifft, sondern es geht noch sehr rationalen Kriterien vor. Die haben sich überlegt, was steht zur Entscheidung an. Der Apostelkreis, das war schon eine relativ wichtige Sache. Aber das haben sie sehr rational erstmal angegangen, nach nachvollziehbaren Kriterien, und am Ende haben sie dann erst gelost. Also Apostel, eigentlich ja ursprünglich von Jesus berufen, da hätte man vielleicht auch überlegen können, na, da wird es ein bisschen übernatürlicher oder so. Aber war, finde ich, ein relativ rationaler Prozess damals. Nächste Geschichte. Apostelgeschichte 2,46. Das stammt jetzt aus dem, was Almut schon vorgelesen hat, also wie toll es eigentlich in dieser Gemeinde zuging. Und da lese ich nur noch mal einen Vers daraus vor. Tag für Tag versammelten sie sich einmütig in Tempeln und in ihren Häusern, hielten sie das Mahl des Herrn und aßen gemeinsam mit jubelnder Freude und mit reinem Herzen. Schon toll. Also interessant finde ich, und ich glaube, das muss man auch, wenn man Entscheidungen und Streit berücksichtigt in dieser Gemeinde, berücksichtigen, dass die sich jeden Tag getroffen haben. Das muss man sich schon mal vorstellen. Jeden Tag Abendessen mit irgendjemandem aus der Gemeinde. Ich glaube, dass da schon eine Basis entsteht, auf der man dann auch streiten kann und auf der man auch Entscheidungen vorbereiten kann. Die haben ja wahrscheinlich beim Abendessen, also mit reinem Herzen und jubelnd saßen sie da, ja, haben wahrscheinlich auch Lieder gesungen und Psalmen gebetet, aber ich glaube, dass die auch darüber gesprochen haben, was in der Gemeinde passiert, und das eigentlich auf einer täglichen Basis. Von daher, glaube ich, sind da auch ziemlich viele Entscheidungen sozusagen im Gespräch vorbereitet worden. Ist jetzt eine Vermutung, steht so nicht da, aber ich kann mir das gut vorstellen. Wenn man sich jeden Tag trifft, dann redet man wahrscheinlich auch darüber, was gerade in der Gemeinde so vor sich geht. Ich komme zur nächsten Geschichte. Apostelgeschichte 6, 1 bis 6. Die Gemeinde wuchs und die Zahl der Jünger und Jüngerinnen wurde immer größer. Da kam es eben um diese Zeit zu einem Streit zwischen den griechisch sprechenden Juden in der Gemeinde und denen mit hebräischer Muttersprache. Die griechische Gruppe beschwerte sich darüber, dass ihre Witwen bei der täglichen Verteilung von Lebensmitteln benachteiligt würde. Da riefen die 12 die ganze Gemeinde zusammen und sagten: Es geht nicht an, dass wir die Verkündigung der Botschaft vernachlässigen und uns um die Verteilung der Lebensmittel kümmern. Darum, liebe Brüder, wählt aus eurer Mitte 7 Männer aus, die einen guten Ruf haben und vom Geist Gottes und von Weisheit erfüllt sind. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst werden uns auch weiterhin mit ganzer Kraft dem Gebet und der Verkündigung der Botschaft Gottes widmen. Alle waren mit dem Vorschlag einverstanden. Sie wählten Stephanus, einen Mann mit voll lebendigen Glaubens und erfüllt vom Heiligen Geist, außerdem Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Nichtjuden aus der Stadt Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Diese 7 brachten sie zu den Aposteln, die beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Also erstmal spannend. Hatten wir gerade nicht noch gelesen, jubelnden Herzens, und jeden Tag hatten sie sich getroffen und wie toll die Gemeinde war und was alles passiert ist, und dann sowas. Also wenn ich es richtig verstehe, hatten die so eine Art Tafel betrieben, würde man das heute nennen, wo sozusagen die sozial Schwachen, das waren damals Witwen, was zu essen bekamen jeden Tag. Also Witwen waren in der damaligen Zeit eher schlecht versorgt. Und plötzlich stellt sich heraus an so einer, ich sage mal jetzt, das ist nicht eine ganz große geistliche Frage, also an so einer einfachen Frage oder an so einer Frage stellt sich dann plötzlich heraus, dass die Gemeinde anscheinend doch ein paar Probleme mit Gruppen hatte. Also heutzutage würde wahrscheinlich auch irgendeiner noch schreien, das ist Rassismus, aber auf jeden Fall hatten sie ein Problem mit unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlichen Gruppen in der Gemeinde und anscheinend gab es doch noch sowas wie wir und die. Also wir, die wir jüdisch, hebräisch sprechen, gegen die, die eigentlich griechisch sprechen. Trotz allem und trotzdem die Gemeinde eigentlich toll gelaufen ist, hatten sie doch eine gewisse Gruppenbildung in der Gemeinde. Und Streit wegen eigentlich einer, würden wir es mal so sagen, ungeistlichen Sache. Und dann hatten sie die Erwartung an die Apostel, dass sie doch das bitteschön regeln würden. Und was die Apostel dann machen, sie machen erstmal ihre Prios klar. Also sie sagen, wir sind nicht die, die diese Frage klären werden oder die in dieser Frage, doch klären werden sie, aber die in dieser Frage aktiv werden und das jetzt uns auch noch draufpacken, sondern wir haben was anderes zu tun. Sie sagen aber auch nicht, naja, jetzt habt euch doch nicht so wegen den Lebensmittelverteilen, werden doch irgendwie alle satt. Ist doch jetzt auch nicht so tragisch, wenn mal die einen ein bisschen weniger kriegen. Also es wird auch nicht runtergespielt, das Problem irgendwie, sondern es wird angenommen, es ist ein Problem und wir brauchen eine Lösung dafür. Und auch da wieder kommt ein sehr rationaler Vorschlag, also es wird jetzt auch nicht groß vergeistlicht, das Problem, sagen wir gut, wir können es nicht, wer soll's machen, wir brauchen nochmal 7 Leute, die das machen. Und sie investieren immerhin dann 7 Leute in diese Arbeit und es geht auch wieder so vor, es werden klare Kriterien genannt, nachvollziehbare Kriterien. Also die kommen nicht von irgendwoher. Die sollen einen guten Ruf haben, das ist wichtig in der Situation, glaube ich, wenn man Leute braucht, die in so einer Konfliktsituation, auf die man vertrauen kann. Sie sollen von Gottes Geist erfüllt sein und sie sollen Weisheit haben. Also sollen schon ein bisschen clever sein und nachdenken, wie sie das Problem jetzt am besten lösen. Und dann tritt wieder der Mechanismus in, oder sagen die Apostel auch nicht, ja, jetzt haben wir Kriterien und jetzt machen wir das mal von der Gemeindeleitung oder von den Aposteln, wir regeln das jetzt mal. Wir suchen uns das da einfach mal 7 Leute zusammen. Nee, sie sagen, wir bringen das auch vor die gesamte Gemeinde und reden und machen da einen Vorschlag. Und die Gemeinde soll bitte schön die 7 Leute wählen. Also wir schlagen vor, dass es 7 Leute sind. Das finden ja offensichtlich alle gut. Und dann wählen sie die tatsächlich in so einer Art Gemeindeversammlung. Und interessanterweise geht dann der Text weiter in Vers 7. Die Botschaft Gottes breitete sich weiter aus. Also offensichtlich Streit, Schwierigkeiten in der Gemeinde. Das hat auch damals schon, wenn man die angegangen ist, nicht dazu geführt, dass jetzt die Gemeinde zusammengebrochen wäre. Ganz im Gegenteil. In diesem Vers danach, gleich danach, wird gesagt, ich weiß nicht, ob der bewusst dahingesetzt wurde, vielleicht schon, dass sich das Evangelium weiter aufbreitete, also dass die Gemeinde jetzt eigentlich dadurch keinen Schaden genommen hat. Also trotz Streit mit einer Lösung, Gottes Botschaft breitet sich weiter aus. Ich komme zum nächsten, zu der nächsten Geschichte. Apostelgeschichte 11, 1 bis 3. Der Hintergrund ist, dass die Apostel in Antiochien waren und dass dort also Hintergrund ist der Hintergrund ist eine Geschichte, dass ein römischer Hauptmann zum Glauben gekommen ist. Und daran entzündet sich auch ein Streit, interessanterweise. Die Apostel und die Brüder in Judäa hörten, dass auch Nichtjuden die Botschaft Gottes angenommen hatten. Als nun Petrus nach Jerusalem zurückkehrte, machten sie ihm Vorwürfe. Du bist zu Leuten gegangen, die nicht zu unserem Volk gehören. Du hast sogar mit ihnen gegessen. Also was war passiert? Petrus war in einem Haus in Joppe. Das ist eine Stadt am Meer, am Mittelmeer. Und er saß auf dem Dach mittags, hatte wohl fürchterlichen Hunger. Und dann kam im Tuch, wurde ihm gezeigt, allerlei Krabbelzeugs. Ich weiß nicht, ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte. Also Würmer, Vögel und irgendwelche Kriechtiere, die er niemals essen darf. Und er, wie gesagt, er hatte fürchterlichen Hunger. Und dann hat eine Stimme zu ihm gesagt, isst es. Also es war ein Bild vor ihm, aber die Stimme hat gesagt, isst es. Und hat er gesagt, niemals packe ich sowas an, niemals. Und dann geht es noch zweimal so. Und während er sozusagen vom Dach runtergeht, also es war mittags, saß er da wohl auf dem Dach, als er die Vision hatte, und während er vom Dach runtergeht, kommen unten ein paar Leute und sagen, also er überlegt sich noch, was soll das jetzt, was soll ich jetzt mit dem Bild anfangen, mit dieser Vision anfangen? Dann kommen unten ein paar Leute an das Haus und sagen, sie haben auch ein Bild gehabt. Und zwar kamen sie im Auftrag von einem römischen Hauptmann, der den Juden wohl sehr wohlgesinnt war und Geld für die Synagoge da gespendet hat in einer Stadt, die ein Stück weiter weg war, Mittelmeer in Caesarea, und sagen, der hätte auch ein Bild gehabt, und das Bild sei folgendermaßen gegangen, dass sie zum Haus gehen sollen, nämlich genau zu dem Haus, in dem Petrus war, und diesen Petrus holen sollen, weil der hätte ihnen eine wichtige Botschaft zu sagen. Und also dann wieder, und er geht dann zu dem Mann hin und die bekehren sich alle, also der Hauptmann bekehrt sich und seine ganze Familie und alles, was da noch bei ihm im Haus ist, die bekehren sich alle. Und als er jetzt aber nach Jerusalem zurückkommt, wird ihm das sozusagen zum Vorwurf gemacht. Ist eine ziemlich entscheidende Frage in der Apostelgeschichte, weil es natürlich um die Frage geht, ist eigentlich Christus nur für die Nichtjuden da? Oder ist er eigentlich für die ganze Welt da? Also letztlich geht es auch um uns an diesem Punkt. Also sind wir sozusagen auch zu denen, gehören wir auch zu denen, die Christus potenziell erreichen will? Oder ist er eigentlich nur für die Juden da? Das war ihr Denken und in dem waren sie auch ziemlich tief drin damals. Deshalb war es für sie völlig unvorstellbar, dass einer hingeht und einfach zum nichtjüdischen Menschen geht und sagt, ihr könnt jetzt einfach Christ werden. Sie waren in dem Gedanken drin, oder ihre Welt, ihre Vorstellung von der Welt war, Christus ist gekommen zu den Juden. Und Petrus erzählt ihnen dann diese ganze Geschichte. Also die Geschichte wird im Grunde zweimal wiederholt. Einmal, wie sie tatsächlich passiert ist, und einmal erzählt sie Petrus dann nochmal der ganzen Gemeinde. Spannend finde ich erstens daran, also Petrus war auch nicht unangreifbar in der Gemeinde. Als er zurückgekommen ist, war nicht der große Petrus, sondern da haben die anderen gesagt, hey, so geht's nicht. Du kannst nicht einfach zu Nichtjuden gehen. Das geht so nicht. Das ist momentan irgendwie nicht unser Verständnis. Und wie kommst du eigentlich auf die Idee, das zu machen? Und dann erzählt er ihnen die ganze Geschichte. Also sieht auch so aus, als ob er das wieder vor der ganzen Gemeinde erzählt. Und in dem Fall ist es tatsächlich nicht so rational. Da spielen tatsächlich Bilder und Visionen eine Rolle, aber ich glaube, die spielen deshalb eine Rolle, weil es ein ganz entscheidender Punkt war in der Apostelgeschichte. Weil er musste sozusagen, also Gott musste den damaligen Christen zeigen, hey, da ist mehr als nur die Juden. Was Petrus gemacht hat, das habe ich ihm gezeigt. Das war tatsächlich eine Vision. Da braucht's, also anscheinend hat es in dem Punkt tatsächlich was Übernatürliches gebraucht. Dass sie sozusagen begriffen haben, an dem Punkt, wir müssen, das Evangelium ist nicht nur für die Juden gedacht. Das ist für die ganze Welt gedacht. Das ist auch zum Beispiel für die Römer gedacht, die uns gerade besetzt haben. Aber ich finde es interessant, wie gesagt, dass selbst dieses Thema nochmal verhandelt wird. Also erst als Petrus es ihnen dann erzählt, Petrus ist nicht unangreifbar. Auch er wird erstmal gefragt, hey, wie kommst du denn überhaupt dazu? Und dann, nachdem er es erzählt hat, sagen alle, diese Geschichte, die ist so, dass das Gott so gewollt haben muss. Also das ist dann die Einschätzung aller. Und nachdem sie diese Einschätzung gemeinsam gewonnen haben, sagen sie, ja, so ist es. Ab jetzt gehen wir in die Welt raus und erzählen das auch Nicht-Juden. Interessanterweise ist kurz davor Paulus zum Glauben gekommen und der hat ja dann sozusagen diese Aufgabe übernommen. Also Barrieren im Denken, wenn es dann wirklich gar nicht mehr weitergeht, dann braucht es tatsächlich mindestens an dieser einen Stelle in der Apostelgeschichte einen übernatürlichen Eingriff. Also das sozusagen mit Bilder, Visionen und Dinge, die ineinander passen, so dass man sagen muss, das hat tatsächlich Gott gemacht. Ich komme zur Apostelgeschichte 15. Apostelgeschichte 15, Vers 1. Damals kamen einige Christen aus Judäa nach Antiochia und erklärten den Brüdern, ihr könnt nicht gerettet werden, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, wie es das Gesetz Moses vorschreibt. Also interessanterweise ist der Konflikt noch nicht ganz ausgestanden. Jetzt drehen es einige rum und sagen, naja, wenn wir schon in die ganze Welt gehen, dann gemeinden wir die jetzt hintenrum ein und machen sie zu Juden. Also wir sagen, die sollen sich wenigstens dann beschneiden lassen, wenn sie schon Christen werden, dann müssen sie aber sozusagen noch nachträglich über die Beschneidung ins Volk Gottes eingegliedert werden. Also ist sozusagen, glaube ich, ein bisschen der Nachfolgekonflikt von dem ersten. Also wenn man in die Welt rausgeht, jetzt kommen die alle und sagen, ja hin, aber irgendwie müssen sie dann doch Juden werden, meinen mindestens manche. Also zum Volk Gottes dazugehören und als äußeres Zeichen die Beschneidung haben. Ist ja eine wichtige Frage. Also würde man so sagen, damals wie heute betrifft ungefähr die Hälfte von uns hier drin. Wenn die Entscheidung damals anders ausgegangen wäre, wäre die Hälfte von uns hier drin beschnitten. Dann Apostelgeschichte 15,2. Paulus und Barnabas bestritten das und hatten eine heftige Auseinandersetzung mit ihnen. Die Brüder beschlossen deshalb, Paulus und Barnabas und einige andere aus der Gemeinde nach Jerusalem zu senden. Sie sollten dort den Aposteln und den Gemeindeältesten dort die Streitfrage vorlegen. Also heftige Auseinandersetzung heißt heftige Auseinandersetzung. Ich habe mal geguckt, was andere Übersetzungen so schreiben. Nicht geringer Streit, schreibt Luther, das scheint mir ähnlich zu sein. Also es scheint auch darauf hinzuweisen, dass die Fetzen geflogen sind. Also es war nicht nur eine sanfte Diskussion oder so, sondern die haben sich schon ordentlich, glaube ich, gegeben. Die neue Genfer schreibt, entschiedener Widerstand, sharp dispute im Englischen, nicht geringer Wortwechsel, also es muss schon abgegangen sein. Die haben heftig diskutiert darüber. Also auch da wieder, anscheinend waren die Apostel nicht so hoch auf dem Sockel. Also Petrus war da immerhin dabei, der sagen kann, hört mal, ich bin der große Petrus, ich habe Jesus erlebt, ich weiß, wie das Ganze abgegangen ist und jetzt kommt ihr daher aus Antiochien, ein paar Leute aus Antiochien und wollt mir erzählen, wie es hier geht oder was. Offensichtlich, also ich bewundere beides, das Selbstbewusstsein der Antiochier, dass sie sagen, Petrus, nee, auch wenn du der große Petrus bist, wir gehen in eine Auseinandersetzung mit dir, das wollen wir so nicht haben. Entweder die lassen sich beschneiden oder die können keine Christen sein. Und dann haben sie gedacht, okay, ist ein Konflikt, können wir hier nicht lösen in Antiochien, müssen wir nach Jerusalem zurückgeben. Die kommen dann auch tatsächlich nach Jerusalem. Als sie nach Jerusalem kamen, wurden sie von der ganzen Gemeinde und den Aposteln und den Gemeindeältesten freundlich aufgenommen. Sie berichteten ihnen, was Gott durch sie unter den Nichtjuden getan hatte. Aber einige von der Richtung der Pharisäer, die Christen geworden waren, standen auf und erklärten, man muss sie beschneiden und von ihnen fordern, dass sie das Gesetz des Mose befolgen. Okay, also nicht nur in Antiochien gab es diese Leute, es gab die auch in Jerusalem. Der Konflikt findet wieder statt. Und was tun sie? Wie sie immer tun, oder wie sie es schon ein paar Mal getan haben. Es geht, daraufhin fand eine weitere Versammlung statt. Also es geht sozusagen wieder vor die Gemeindeversammlung. Es ist auch nicht so, selbst in Jerusalem nicht so, dass es die Apostel jetzt entscheiden und sagen, hier, so machen wir es jetzt, sondern es geht vor eine Gemeindeversammlung. Und da hält Petrus, also es ist schon so, dass natürlich der Petrus eine hervorgehobene Rolle spielt als Apostel, der hält da eine Rede. Die lese ich jetzt doch nochmal vor. Liebe Brüder, ihr wisst doch, Gott hat schon seit langem unter euch seinen Willen kundgegeben. Er hat entschieden, dass die Menschen der anderen Völker durch mich die gute Nachricht hören und zum Glauben kommen sollten. Und er, der in unser Herz sieht, hat diesen Menschen ein gutes Zeugnis ausgestellt. Er hat ihnen genauso wie uns den Heiligen Geist geschenkt. In keinem Punkt hat er einen Unterschied gemacht zwischen ihnen und uns. Sie sind rein, weil er sie durch den Glauben im Herzen rein gemacht hat. Warum fordert ihr Gott heraus und wollt diesen Menschen eine Last auferlegen, die weder unsere Vorfahren noch wir selbst tragen konnten? Es ist doch allein die Gnade Gottes, auf die wir unser Vertrauen setzen und von der wir unsere Rettung erwarten. Wir genauso wie Sie. Also das ist auch erstmal, wenn man es genau nimmt, relativ nachvollziehbar, was er sagt. Also er sagt, die sind zum Glauben gekommen, die sind genauso wie wir, die haben den Heiligen Geist, die haben Sündenvergebung gehabt. Das würde ich mal annehmen, dass er das meint, dass sie reinen Herzens sind. Und sie leben auch alle von der Gnade Gottes. Und mehr braucht es eigentlich nicht. Und dann sagt er noch, also wenn man es mal durchdenkt, dann ist es so, wenn man jetzt die zurücksetzt und die beschneidet, dann stellt man sie ja wohl unter das Gesetz und dann ist man wieder in einer ganz anderen Ecke. Also dann ist man wieder auf einem ganz anderen Weg unterwegs, dann müssen sie das Gesetz halten, was sie nicht können. Und das ist ja eigentlich das, wo wir weg sind. Wir sind eigentlich bei Gnade und nicht mehr bei Gesetz. Also relativ rational, und so geht es dann auch wieder vor die Gemeindeversammlung. Und da kommt kein Widerspruch. Also in Vers 12 heißt es dann, aus der ganzen Versammlung kam kein Wort des Widerspruchs. Und alle hörten aufmerksam zu. Das heißt, hier hätte was kommen können, kam aber nichts. Das heißt, sie haben relativ einstimmig das beschlossen. Interessant finde ich dann noch den Nachklapp. Dann steht Jakobus plötzlich auf und sagt, ja Leute, eigentlich bin ich da auch dafür. Also kann man nachlesen ab Vers 13 dann. Eigentlich bin ich bin auch dafür, ich unterstütze das voll und ganz. Und dann sagt er noch, aber wir sollten doch noch ein bisschen was tun. Diese Leute sollten keinen Inzest betreiben, wenn sie zur Gemeinde gehören sollen. Sie sollten keine Blutwurst essen. Sie sollten auch nur geschächtetes Fleisch essen. Und es war noch ein Punkt. Sie sollen kein Fleisch von Opfertieren essen, genau. Diese vier Punkte, das finde ich interessant, weil das hätte eigentlich gar nicht müssen. Also da scheint dann nochmal sozusagen diesen Leuten in so einer Art Nachklapp-Kompromiss entgegenkommen zu wollen. Also so sind anscheinend in dieser Gemeinde auch Entscheidungen gefallen, dass einer noch sagt, ja gut, okay, wir kommen euch noch ein bisschen entgegen, wir machen nochmal vier Punkte, an die wir uns im Übrigen heute nur mäßig halten, als eine Nebenbemerkung. Wir machen nochmal vier Punkte, wo wir dann doch noch diesen Brüdern, den Pharisäern, ein bisschen entgegenkommen. Also finde ich interessant, wieso auch laufen kann in so einer ganz, eigentlich in einer ganz wichtigen Frage. Apostelgeschichte 15, 36, nächster Punkt und dann auch schon der letzte Konflikt, auf den ich heute eingehen will. Es geht um die zweite Missionsreise, die Paulus antritt. Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, lass uns noch einmal die Orte besuchen, in denen wir die Botschaft Gottes verkündet haben. Wir wollen sehen, wie es den Brüdern und Schwestern geht. Barnabas wollte Johannes Markus mitnehmen. Aber Paulus lehnte es ab, noch einmal mit ihm zusammenzuarbeiten, denn er hatte sie auf der vorhergehenden Reise in Pamphylien im Stich gelassen und die Zusammenarbeit abgebrochen. Es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung und Paulus und Barnabas trennten sich. Barnabas fuhr mit Markus nach Zypern, Paulus aber wählte sich Silas als Begleiter. Noch ein Konflikt. Paulus, also es ist nicht geklärt, was da eigentlich die Vorgeschichte ist. Es wird kurz erwähnt in der Apostelgeschichte, dass der Johannes Markus sich von denen getrennt hat, also ein bisschen früher. Der Vorgang ist irgendwie in einem Satz berichtet, aber es ist nicht klar, warum die eigentlich damals, warum der Johannes Markus damals abgereist ist und nicht und die, wie Paulus sagt, im Stich gelassen hat. Aber interessant ist, dass in dem Fall sie offensichtlich nichts mehr gefunden haben. Kein Kompromiss, keine Versöhnung, die Positionen sind einfach so, da, also keine Versöhnung in den Positionen, die Positionen sind so geblieben. Sie konnten sich nicht einigen. Obwohl der Barnabas gesagt hat, komm Paulus, wir versuchen es einmal. Nein, der kommt mir nicht mehr mit. Und heftige Auseinandersetzung heißt heftige Auseinandersetzung. Also ich vermute, dass Paulus und Barnabas auch laut geworden sind miteinander. Hey, wie kannst du den nicht mitnehmen, der war doch immer so gut. Nein, der kommt mir nicht mehr mit, auf keinen Fall mehr. Der hat uns einmal im Stich gelassen, den nehme ich nie mehr mit. Und so war das. Also die haben sich schon gefetzt da. Das muss man sich schon so vorstellen. Heftige Auseinandersetzung. Und am Ende bleibt nichts anderes, als dass jeder seiner Wege geht. Der Barnabas sagt, okay, komm, ich finde ihn immer noch gut, ich gehe jetzt mit dem nach Zypern. Und der Paulus sucht sich einen neuen und sie gehen weiter. Also auch das gibt es in der ersten Gemeinde, dass man noch nicht mal sich in der Sache mehr einigen kann. Man ist sich noch einig. Da sind sie sich einig, sie haben einen gemeinsamen Auftrag und den erfüllen sie auch. Aber sie erfüllen ihn an dem Punkt nicht mehr zusammen. Einer, der das interpretiert hat, hat geschrieben, Trennung um der Einheit willen. Ja, vielleicht ist das eine schöne Formulierung für das, was hier passiert ist. Also auch das gibt es in der Apostelgeschichte und trotzdem geht die Apostelgeschichte weiter. Der Paulus macht noch eine dritte Missionsreise, er kommt noch bis Rom, das Evangelium breitet sich aus. Trotzdem, die sich an diesem Punkt noch nicht mal mehr einigen konnten. Es gibt spätere Hinweise, dass Paulus und Johannes Markus sich gar nicht mehr so ganz schlecht miteinander gestanden in den Briefen. Streitkonflikte, Entscheidungen hatte ich über das geschrieben, was ich heute so ein bisschen machen wollte, in dem Gang durch die Apostelgeschichte. Also, wie gesagt, das ist nicht die ganze Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte ist ein Bericht, wie sich das Evangelium dramatisch ausgebreitet hat. Aber anscheinend gehört auch da Streit, Auseinandersetzungen und Entscheidungen, die getroffen werden, dazu. War einfach so. Es wird auch gar nicht irgendwie gewertet. Noch nicht mal der Streit beim Paulus wird in der Apostelgeschichte irgendwie bewertet. Die Apostelgeschichte bleibt auch da einfach im Bericht. Sagt, es war so und dann haben sie es so gelöst oder auch nicht gelöst und dann ist es irgendwie weitergegangen. Und es ist tatsächlich weitergegangen. Also die Apostelgeschichte hat nicht davon gelebt, dass sie immer harmonisch waren. Die Gemeinde war schon gut, das hat die Margot vorgelesen. Die haben schon sehr intensiv und sehr eng zusammengelebt in Jerusalem, aber es war nicht konfliktfrei, ganz sicher nicht, auch bis hin in die großen Fragen. Und es war offensichtlich keine Katastrophe. Mindestens hat es der Ausbreitung des Evangeliums keinen Abbruch getan, dass es diese Konflikte gab. Interessant finde ich noch, dass es schon, ich würde mal behaupten, es gibt ein gewisses Muster, wie sie Konflikte angegangen haben. Sie haben sie offen angesprochen. Also auch diejenigen, die sie einfach nur beschwert haben, weil anscheinend die Leute, die zu ihrer Gruppe gehört haben, nicht korrekt behandelt wurden. Da wurde nicht erstmal alles versucht, unter den Tisch zu kehren, so wie das aussieht. Sondern es wurde erstmal gesagt, ja, so ist es und jetzt brauchen wir dafür eine Lösung. Dann wurde transparent gemacht, was ist. Und ich habe ein Beispiel genannt, wo es nicht so sehr rational war, wo Gott tatsächlich durch Bilder und Visionen eingegriffen hat. Das muss man auch zur Kenntnis nehmen, also ich zur Kenntnis nehmen. Aber es ist auch, ich fand, wenn ich es dann nochmal so angeguckt habe, es war auch relativ viel sehr rational und nachvollziehbar. Und dann hat man es auch zu einer vor der ganzen Gemeinde gemacht. Also die ist nicht irgendwie in Hinterzimmerchen oder nur unter den Aposteln geregelt worden. Selbst sozusagen die großen theologischen Fragen, also warum sind wir heute nicht beschnitten? Weil es eine Gemeindeversammlung so beschlossen hat. Das ist der Grund, warum wir alle nicht beschnitten sind als Männer hier. Sie haben es vor die Gemeindeversammlung gebracht und haben dann darüber geredet, vor der großen Gemeinde. Und auch in den sozusagen wichtigen großen theologischen Fragen war das so. Mit allem, wie man dann in so einer Gemeindeversammlung agiert, ich habe auch gesagt, mit einer Tendenz, dass man da auch noch einen Kompromiss hinten hinhängt. Für die, die eigentlich erstmal jetzt nicht unterlegen sind, aber deren Position sich nicht durchgesetzt hat. Was ich die große Herausforderung finde, da habe ich mir Gedanken gemacht und bin zu keiner Antwort so richtig gekommen, da kann man aber nochmal weiter drüber nachdenken, ist das Thema Einmütigkeit. Also was ich nicht sehe, sind Kampfabstimmungen. Also 39 zu 41 oder solche Abstimmungen, die sehe ich nicht. Interessanter Weise waren sie sich dann in der Gemeindeversammlung immer einig. Also es kam kein Widerspruch. Das heißt, es kam kein Widerspruch. Also da war dann keiner mehr, der sagte, ach, ich möchte es doch nochmal anders haben. Wie das passiert ist, das ist mir ein bisschen unklar. Da ist die Apostelgeschichte auch wieder ein Bericht. Die berichtet einfach, dass es so war und begründet es jetzt nicht größer. Dazu hat sie wenig geschrieben. Also lag es an der Gemeindestruktur, wie ich gesagt habe, dass sich die regelmäßig getroffen haben und dann sozusagen das immer mal bis zur nächsten Gemeindeversammlung weiter besprochen worden ist und sich dann ein Bild ergeben hat, womit dann alle sich darauf auch einigen konnten. War es Gottes Wirken? Ganz sicher. War es einfach Zeit? Einmal steht da dran, dass sie noch eine zweite Versammlung brauchten, also dass sie es dann in der nächsten besprochen haben, dass sie sich einfach Zeit gelassen haben. Weiß es nicht. Ich habe natürlich aus einem gewissen Hintergrund, wenn ich da als Prediger stehe, habe ich natürlich auch immer einen gewissen Hintergrund. Mein Hintergrund ist, dass, glaube ich, bei uns heute, mindestens manchmal habe ich das Gefühl, wir ein Verständnis von der Funktion und von wie eine Gemeinde geleitet und strukturiert werden soll, stark haben, dass das hierarchisch sein sollte. Also dass oben Gott ist, dann kommt irgendwie eine Gemeindeleitung und die sagt dann, wo es lang geht. Interessanterweise würde ich mal sagen, ja, die gab es in der Apostelgeschichte, die hatte auch eine starke Position, aber es ist nicht ganz so. Es hat immer eine große Rolle gespielt, dass man das transparent und offen vor der gesamten Gemeinde gesprochen hat. Das finde ich schon interessant. Also diesen Dreiklang aus offen ansprechen, die Konflikte, ob das eine große theologische Frage ist, ob das ein Konflikt ist, wie man das Essen verteilt in der Gemeinde, das offen angesprochen worden ist, transparent verhandelt worden und ist dann, und das ist für mich immer noch das größte Wunder, da würde ich gerne mehr darüber erfahren, einmütig entschieden worden. Und so würde ich das bei uns in der Gemeinde auch wünschen. Heute ist eine Predigt, wo ich mir nicht ganz sicher bin. Also ich habe, glaube ich, mit einer gewissen Tendenz gepredigt. Deshalb sollte sich jeder nochmal drüber nachdenken, ob das auch so gestimmt hat, was ich heute gesagt habe. Ich wünsche es uns trotzdem, dass wir in diesem Dreiklang leben können. Offen ansprechen, transparent verhandeln und einmütig entscheiden. Amen.